SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Der Name der Rose hat Umberto Eco 1980 einen Welterfolg geschrieben und ein literarisches Genre geprägt, den Mittelalter-Krimi. Ziemlich große Fußstapfen hat Eco mit seinem Millionen-Bestseller hinterlassen und in die hat sich vergangenes Jahr der Journalist und Autor Dirk Schümer gewagt. Sein Roman Die schwarze Rose machte da weiter, wo Der Name der Rose aufhörte. Mord, Mittelalter und ein ermittelnder Mönch, in dem Fall der Novize Wittekind. Dirk Schümer hat für Die schwarze Rose so viel Lob bekommen, dass er einfach weitergeschrieben hat. Jetzt ist sein neuer Roman erschienen, Die schwarze Lilie, und wieder tauchen wir mit Ihnen ein ins europäische Mittelalter. Hallo, Herr Schümer.
Hallo, grüße Sie.
14. Jahrhundert, wir sind in Florenz, Finanzmetropole. Es geht um Macht und Moneten. Die Söhne des Bankiers Pacino Peruzzi werden ermordet. Was reizt Sie daran, das Mittelalter literarisch einmal mehr auferstehen zu lassen?
Ich liebe Geschichte. Ich habe Geschichte auch studiert und es hat mir
sogar Mittelaltergeschichte.
Ja, genau, Medievistik. Und es hat mir viel Freude gemacht, das erste Buch zu schreiben. Ich habe es wirklich zum Spaß als eine Art Wette mit mir selber geschrieben. Und als ich fertig war, wusste ich noch gar nicht, ob ich weitermache. Und dann fiel mir diese sonderbare Koinzidenz ein, diese Übereinstimmung mit heute, fast gespenstisch. Es gab im 14. Jahrhundert ersten großen Bankencrash europäischen Ausmaßes. Dann gab es eine Pandemie, die aus dem Osten, genau genommen aus China, kam. Und gleichzeitig brach auch noch ein Krieg auf der Krim aus. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt so gespenstisch aktuell, da tauche ich nochmal rein.
Umberto Eco hat ja damals mit Dem Namen der Rose nur der äußeren Form nach ein Klosterkrimi geschrieben. Er hat uns beim Lesen in gewisser Weise nebenbei viel übers Mittelalter erzählt, aber eben auch diese Assoziation, die Verknüpfung in die Gegenwart, in seine italienische Politik der 1970er Jahre aufgezeigt. Sie spannen, Sie haben es auch gerade angesprochen, auch derartige Brücken in die Gegenwart, über die man gehen kann. Was wollen Sie uns damit zeigen? Die Leute vor 700 Jahren hatten dieselben Probleme wie wir auch schon?
Ja, zumindest waren sie auch genetisch und biologisch ganz wie wir. Das verbietet uns jeden Hochmut vor diesen Menschen, sondern bei mir ist es eher Demut und Respekt. Ich weiß nicht, ob auch wir bei allem Respekt für die Opfer von Covid sowas überstanden hätten ohne großen Schaden an Seele und Gesellschaft wie die Pest, wo jeder Dritte in Europa am Ende tot war unter grauenvollen Qualen und die Menschen wirklich das für eine Geißel Gottes gehalten haben mussten, weil sie Medizin konnte absolut nichts dagegen machen. Und je mehr man sich dann da rein vertieft, denkt man, meine Güte, die das überlebt haben, also Respekt, damit fertig geworden zu sein, ohne unsere technischen heutigen Hilfsmittel. Das ist so ein bisschen auch mein Gedanke, uns selber zu relativieren und Demut zu kriegen vor dem, wie in der Geschichte die Menschen mit dem Leben fertig geworden sind.
Waren Sie da selber auch ein bisschen überrascht? Sie hatten ja gemeint, Sie haben auch Mediavistik studiert. War es dann trotzdem so, dass Sie bei der Arbeit an jetzt diesem zweiten Roman auch doch immer wieder Neues entdeckt haben für sich?
Ja, das mit der Pest ist jetzt eine menschliche Grundkonstante, aber ich habe mich gleichzeitig auch in dieses Finanzwesen von damals reingearbeitet. Das ist Gott sei Dank gut erforscht, schon seit dem 19. Jahrhundert. Und da zieht man dann wirklich immer wieder erstaunt den Hut und denkt, meine Güte, das, was heute an den Börsen gemacht wird, Leerverkäufe, geliehene Aktien, Staatsobligationen mit Zinssenkungen und Steigungen, mal manipuliert von den Banken, mal manipuliert von den Politikern, das ist alles in Florenz der 1330er, 1340er Jahre erfunden worden. Und ich als jemand, der mit Geld sich nicht besonders gut auskennt, bis heute, habe mich da sehr reinfuchsen müssen. Und da war dann doch das Staunen groß. Und ich habe gedacht, sieh mal an, das ist ja wirklich eine Achsenzeit. Da ist ja was entstanden, was bis heute sich gar nicht besonders groß verändert hat.
Neben diesen wirklich erstaunlichen Parallelen ist auch auffällig, dass bei Ihnen immer wieder große Namen auftauchen. Neben Umberto Ecos Franziskanermönch William von Baskerville, literarische Figur, aber beispielsweise auch der Dichter Dante Alighieri spielt eine Rolle. Andere Autorinnen und Autoren haben da möglicherweise eher eine Scheu, solche großen Namen, ich sag's mal salopp, literarisch zu verwursten. Ihnen macht das offenbar Spaß.
Ja, hier war meine Entdeckung Boccaccio. Das ist ja der Autor, der aus der Pest einen wundervollen Roman mit 100 Liebesgeschichten, das Decamerone, zu Ehren der Frauen, die am meisten in der Gesellschaft leiden, das hat er geschrieben. Und da habe ich gedacht, das ist ja sehr sympathisch. Der hat also sich nicht fertig machen lassen von den Toten der Pest, sondern einen Gegenentwurf aus Liebe, Schönheit, Schönheit, Freundschaft geschrieben. Und da habe ich ihm dann auch zu Ehren einen sehr prominenten Platz in meinem Roman. Er ist eigentlich die zweite Hauptfigur und klärt das Verbrechen mit auf. Und dabei habe ich aber dann jetzt nicht einfach spintisiert, sondern habe mich wirklich in die neuesten Erkenntnisse zur Biografie Boccaccios reingearbeitet. Also das müssen die Leserinnen und Leser genau wissen. Wer bei mir Boccaccio kriegt, da ist natürlich alles, was er sagt, ist erfunden. Aber alles, was seine Biografie angeht, ist genau mit den Quellen in Übereinstimmung. Dieses Passepartout-Spiel, diese Sachen in die unser geschichtliches Wissen, diese Personen genau einzuarbeiten, das ist ein großes Vergnügen bei mir. Und ich hoffe, dass es dann auch beim Leser eins wird.
Und in der Hinsicht gleichen Sie möglicherweise auch Umberto Eco, der ja so leichtfüßig als Kriminalautor mit Der Name der Rose daherkam, aber eben doch wahnsinnig viel recherchiert hat und sehr akkurat Informationen in seinem Roman vermittelt hat. Haben Sie sich manchmal gefragt, was er von Ihren Büchern halten würde?
Ja, Eco war, ich habe ihn kennengelernt, war auch bei ihm zu Hause und habe ihm erzählt, dass er mein Leben durchaus beeinflusst hat, weil Der Name der Rose mit ein Grund war, warum ich Medievistik studiert habe, zusammen mit meiner mittelalterlichen Heimatstadt Soest, nehme ich an heute im Rückblick. Eco war da relativ unerschüttert, der hatte so viele eigene Interessen, der wollte also da gar nicht groß ins Detail gehen. Ich weiß nicht mal, ob er geschmeichelt war, ich wirkte nicht so sehr. Also ich weiß nicht, ob er meine Bücher überhaupt gelesen hätte, sondern noch sind sie auch nicht übersetzt, ich hoffe da irgendwann drauf, aber die Methode ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt ein direktes Sequel von Umberto Eco geschrieben habe. Ich nenne das mehr lieber so ein literarisches Ping-Pong-Spiel. Und die Methode hat er ja auch selber nicht erfunden, der Kriminalroman. Er basiert auf Sherlock Holmes, also Baskerville, Hudson, Watson, der Assistent. Und ich nehme diesen Ping-Pong-Ball einfach auf und spiele ihn hoffentlich auf seinem Niveau wieder zurück. Das war mein persönlicher Ehrgeiz. Sonst hätte ich mich das auch nicht getraut, wenn ich jetzt gedacht hätte, ich mache da jetzt so eine Verwurstung, die nur so auf Eco anspielt und mit dem Namen. Also es sollte schon wirklich auch ein Ping-Pong werden und das ist mir hoffentlich gelungen.
Ja, das Ping-Pong geht weiter mit Die schwarze Lilie, vielleicht ja dann auch bald auf Italienisch. Der neue Roman von Dirk Schümer erschien bei Schollnai, 608 Seiten, kosten 28 Euro. Dirk Schümer, haben Sie eine neue Wette mit sich selbst laufen? Die schwarze Rose, 2022 erschienen, jetzt Die schwarze Lilie, kommt 2024 Die schwarze Tulpe?
Da muss ich noch drüber nachdenken. Freunde haben schon gesagt, ich könnte ja auch das schwarze Loch entwerfen. Da kommt dann kein Wort heraus, weil das alle Buchstaben anzieht. Ich bin noch am Überlegen. Es ist noch in einer Reifephase. Und wenn es mir kein Vergnügen macht, dann werde ich es auch nicht schreiben. Soll alles ein großer Spaß sein.
Okay, ohne Spaß kein neues Werk. Danke Ihnen sehr, Herr Schümer, für das Gespräch.
Gerne.